Deutschlandfunk, Kultur heute.
Und dazu begrüßt sie Marja Elmenreich. Ihre Hauptarbeit bestehe darin, etwas zusammenzusetzen und nicht in erster Linie darin, etwas auseinanderzuschneiden. Deshalb spricht Bettina Böhler von Montage und nicht von Schnitt. Sie nennt sich Filmeditorin und nicht so gerne Cutterin. Das klinge ohnehin wie ein Teppichmesser, sagt sie. Die Filme von Regiegrößen wie Christian Petzold, Margarete von Trotter und Christoph Schlingensief hat Bettina Böhler editiert. Aber worin genau besteht ihre Arbeit im dunklen Schnittraum?
Auch innerhalb der Filmbranche ist es eben relativ unbekannt oder viele Menschen verstehen gar nicht und wissen gar nicht, was passiert da eigentlich. Das ist jetzt auch gar kein Vorwurf, weil es ist auch schwer wirklich zu vermitteln, weil es eben im Verborgenen halt stattfindet. Und es ist ja wie Schreiben. Beim Schreiben sitzt ja auch keiner hinter dem Autoren und guckt, was schreibt der da eigentlich.
Wir aber wollen heute etwas Licht in den Schnittraum bringen und uns von Bettina Böhler erklären lassen, was sie dort macht. Außerdem werden wir über die jüngsten Repressionen gegen den russischen Buchmarkt sprechen. Zuerst aber geht es in das EU-Land Slowakei. Ein vielfältiges kulturelles Leben in allen Regionen der Slowakei wünscht sich das Netzwerk Offene Kultur. Denn das, wofür die rechtsnationale Kulturministerin Martina Šimkovičová steht, ist das komplette Gegenteil. Und viele in der slowakischen Kulturszene sind verzweifelt.
Die Stimmung ist eine Kombination aus Frustration, Angst und Erschöpfung. Mitarbeitende staatlicher Einrichtungen sind häufig Druck, Autozensur und Unsicherheit ausgesetzt.
So die Beobachtung der slowakischen Kulturjournalistin Jana Alexova vom Netzwerk Offene Kultur. Solidarität mit den Kulturschaffenden in der Slowakei zeigen in diesen Tagen Gäste aus dem Ausland. Vertreterinnen und Vertreter der Europäischen Allianz der Akademien sind nach Bratislava zur Open Culture Konferenz gereist. Einer von ihnen ist Manos Tsangaris, Präsident der Akademie der Künste in Berlin, und mit ihm konnte ich vor der Sendung sprechen. Herr Tsangaris, Kunstförderfonds, Denkmalamt, Nationalmuseum, kaum eine Institution ist verschont geblieben. Wichtige Positionen wurden mit Getreuen der Kulturministerin neu besetzt, Gelder gestrichen, internationale Kooperationen abgesagt. Was hören Sie auf der Konferenz in Bratislava? Hält der Kahlschlag der Kulturministerin an?
Ja, leider hält dieser Kahlschlag, wie Sie es nennen, an. Also alle Nachrichten, die wir bekommen, alle Gespräche, die wir hier führen, alle Panels, die stattfinden, weisen eindeutig in diese Richtung. Der Kollege, der diese Konferenz organisiert hat, sein Name ist Matej Drička, er war Leiter des slowakischen Nationaltheaters und ist sozusagen über Nacht entlassen worden, eigentlich auch ohne eine passende Begründung. Und so geht es wahnsinnig vielen Institutionsleitungen hier aktuell, die dann im Zweifelsfall durch Amateure ersetzt werden, kurz gesagt. Und der Unterschied zu anderen europäischen Ländern scheint der zu sein, nach Aussage der Kolleginnen und Kollegen, dass das, was in Ungarn 15 Jahre gedauert hat und relativ erstmal im Verdeckten stattfand, hier, ich würde mal sagen, trumpisiert stattgefunden hat, dass innerhalb von ein paar Monaten fand der Kahlschlag statt, was natürlich ein Riesenverlust ist für die ganze slowakische Gesellschaft, bis in den letzten Winkel, bis in die Dörfer sozusagen. Auf der anderen Seite gibt es doch auch innerhalb dieser Gesellschaft eine große Welle der Solidarisierung. Also niemand konnte behaupten, ja, es ist ja gar nichts passiert.
Für diesen Kahlschlag ist ja die Kulturministerin Martina Šimkovičová verantwortlich, und die war zur Open Culture Conference, soweit ich weiß, auch eingeladen. Ist sie erschienen?
Ja, sie war eingeladen, aber sie ist natürlich nicht erschienen. Sie hat im Vorhinein schon abgesagt. Es gibt Gerüchte, dass sogar Leute, die aus dem Ministerium die Interesse hatten, vorbeizuschauen, dass denen gedroht wurde. Aber das darf ich nur unter Vorbehalten sagen. Tatsache ist, dass die großen Proteste, auch die Demonstrationen, die stattgefunden haben, viele Leute sind beteiligt, auch Studierende und so weiter, dass die sozusagen ins Leere schlagen. Es gibt keine Antwort, es gibt keine Diskussion. Und das ist dann eben, ist auch eine Strategie zu sagen, wir reagieren einfach auf gar nichts.
Wie groß ist denn der Zusammenhalt, Sie haben es gerade schon geschildert, in der Kulturszene, ja, aber auch in der Bevölkerung? Was berichten Ihnen da die Kolleginnen und Kollegen?
Die Frage habe ich auch gestellt und sind die Minen ein bisschen nachdenklich. Es gibt da keine eindeutige Richtung, die sich wahrnehmen ließe. In den Medien sind auch alle Leute ausgetauscht worden und sie sind gleichgeschaltet worden. Und wir wissen ja alle, wenn die Medien gleichgeschaltet sind, dann sind Großteile der Bevölkerung von den Realitäten abgeschnitten. Und nach wie vor ist die Kulturszene natürlich schon auch sowieso ein bisschen am Rand der Gesellschaft, in aller Gesellschaften, wenn man so will. Deshalb wissen wir nicht so richtig, welche Mechanismen, welche Kräfte da wirken.
Trifft es denn eigentlich die komplette Kulturszene in der Slowakei oder richten sich die Maßnahmen der Regierung besonders gegen diejenigen, die nicht in das völkische Weltbild der Kulturministerin passen?
Ja, das ist eine gute Frage. Gestern waren zum Beispiel auch Vertreterinnen der sogenannten Volkskultur da. Und die haben sich sehr gewehrt dagegen, sozusagen historisch eingeordnet zu werden oder nationalistisch eingeordnet zu werden. Sie haben gesagt, wir sind zeitgenössisch, we are contemporary. Das fand ich sehr interessant und schön eigentlich, weil in gewisser Weise gibt es ja nur zeitgenössische Kunst. Ja, wahrscheinlich zielen sie auch ein bisschen in die Richtung, dass natürlich bestimmte gesellschaftliche Bewegungen und Kräfte besonders auf dem Abschaffungsplan rechtsradikale Regierungen und Kräfte stehen. Wenn irgendjemand ein queeres Bürgerzentrum auf dem Land betreibt oder überhaupt alles, was in irgendeiner Form progressiv ist, Diversität, jede Gesellschaft, die sich als demokratisch ansieht und das auch praktiziert, muss eben die Vielseitigkeit, die Vielartigkeit beschützen und Räume schaffen, dass eine wirkliche Diskussion und wirklicher Diskurs stattfinden kann.
Welche Möglichkeiten haben denn eigentlich die Kulturschaffenden, um Widerstand zu leisten gegen diese Repression, beziehungsweise um auf sich aufmerksam zu machen?
Ein paar Meter von hier entfernt findet dieses Symposium, diese Konferenz statt. Es sind viele Menschen da, es wird nach draußen übertragen. Ja, wie macht man auf sich aufmerksam, wenn einem die Kanäle gesperrt werden? Die Schwierigkeiten kennen wir auch aus anderen Ländern. Vieles muss tatsächlich auf kleineren Wegen stattfinden als in anderen Gesellschaften.
Sie sind ja dort vor Ort als Vertreter der Europäischen Allianz der Akademien. Und diese Allianz ist ja schon früher zu Solidaritätsveranstaltungen zusammengekommen, hat Präsenz vor Ort gezeigt. Welche Wirkung hat eigentlich so eine Art der Unterstützung? Ist das wirklich mehr als eine rein symbolische Geste, um den Kolleginnen und Kollegen vor Ort den Rücken zu stärken?
Wir haben im Moment gar keine andere Chance, als uns weltweit oder mindestens europaweit zu verknüpfen. Und es gab ja, wie Sie schon sagten, es gab ja auch Besuche in Budapest während der dortigen autokratischen Regierung. Gab es Besuche in Krakau und Warschau. Also wenn bestimmten Verbänden beispielsweise die Mittel entzogen wurden, dann sind wir bis zu einem gewissen Grad eingesprungen oder haben organisiert, dass es eine Kompensation gab. Aber im Grunde genommen ist es so, wie Sie sagen. Es ist in erster Linie schon einfach ein Akt der Solidarisierung. Wir reisen dahin oder auch andere natürlich reisen in die Brennpunkte und sagen, wir sind da und wir stehen zusammen, um das mal so altmodisch zu sagen.
Manos Tsangaris, Präsident der Akademie der Künste in Berlin, derzeit in Bratislava, wo die Europäische Allianz der Akademien der slowakischen Kulturszene ihre Solidarität bekundet auf der Open Culture Konferenz. Von einem offenen Kulturleben kann in Russland schon lange nicht mehr die Rede sein. Wer nicht auf Kremlkurs ist und das Land nicht verlassen kann oder möchte, schweigt am besten. Denn Meinungs- und Kunstfreiheit gibt es nicht mehr in Russland. Nun trifft es auch die Buch- und Verlagsbranche. Berichtet wird von Verhaftungen, Durchsuchungen und Geldstrafen. Unsere langjährige Russland-Korrespondentin Gesine Dornblüt beobachtet die Geschehnisse. Was genau ist passiert?
Seit April werden immer wieder Buchhandlungen in Russland von Ermittlern durchsucht, zum Beispiel in St. Petersburg. Dort wurde eine kleine Buchhandlung vergangene Woche zu einer Geldstrafe von umgerechnet rund 9.000 Euro verurteilt, weil sie unter anderem Bücher mit angeblicher sogenannter LGBT-Propaganda anbot, also Bücher, grob gesagt, zu nicht-heterosexuellen Identitäten. Diese Woche traf es eine bekannte Moskauer Buchhandlung. Sie hatte das Buch eines belarussischen Anarchisten im Regal. Es stehen aber nicht nur die Buchhandlungen im Fokus, sondern auch die Verlage. Mitte Mai wurden 11 Mitarbeiter des Großverlags Exmo festgenommen. Zu Exmo gehören die Verlagstöchter Individuum und Popcorn Books. Popcorn Books hat vor allem Bücher für junge Erwachsene unter anderem zum Thema geschlechtliche Identität veröffentlicht. Und der Vorwurf lautet, der Verlag habe mit seinen Publikationen, mit der, Zitat, internationalen LGBT-Bewegung zusammengearbeitet. Diese Bewegung, die juristisch gar nicht existiert, ist ja in Russland für extremistisch erklärt worden. Es geht also nicht mehr nur um Verbreitung angeblicher homosexuellen Propaganda. Es ist der erste Prozess, bei dem einem Verlag LGBT-Extremismus vorgeworfen wird. Und die Folge ist massive Selbstzensur. Verlage fordern Buchhandlungen auf, Dutzende Titel aus dem Sortiment zu nehmen, sie zurückzuschicken oder zu vernichten. Die BBC berichtet von einer Liste mit 37 Titeln, die der Verlag BMM in vorauseilendem Gehorsam an die Buchhändler verschickt hat. Und gestern berichtete auch das St. Petersburger Portal Bumaga von einem identischen Vorgehen im Verlag Samokat.
Also Buchhandlungen und Verlage, man kann wirklich von der Literaturszene sprechen. War die eigentlich bisher sowas wie ein geschützter Raum, der unter dem sprichwörtlichen Radar des Kreml lief?
Da sagen wir, die anderen Bereiche, Theater und Film zum Beispiel, hat es eher erwischt. Der Schriftsteller Wladimir Sorokin hat kürzlich in einem Interview gesagt, die Literatur lebt, sie ist am freiesten, jedenfalls noch. Das ist interessant, dass er das sagt, denn vor einem Jahr wurde in Russland ja der Verkauf seines letzten Romans Nasledie, das Erbe, eingestellt, auch wegen angeblicher LGBT-Propaganda. Sorokin hat aber eben auch sowjetische Zeiten miterlebt. Damals wurden Bücher zum Beispiel von Alexander Solzhenitsyn nicht nur beschlagnahmt, sondern auch das Lesen konnte zu Lagerhaft führen. Soweit ist es noch nicht. Aber es wurden schon rund 50 Schriftsteller zu sogenannten ausländischen Agenten erklärt, was dazu führte, dass Buchhändler deren Titel in teils blickdichten Verpackungen verkauften. Und Einzelne wie Boris Akunin zum Beispiel gelten zudem als extremistisch und terroristisch, sind komplett verboten. Und es gibt seit einiger Zeit eine sogenannte Expertenkommission beim russischen Buchverband. Ihr gehören Leute aus der russisch-orthodoxen Kirche an und staatsnahe Historiker. Und sie empfehlen jetzt den Verlagen, was sie besser nicht einkaufen sollen.
Also Namen haben Sie schon genannt, LGBTQ-Themen auch. Gegen welche Literatur richten sich die Maßnahmen der russischen Behörde noch? Welche Inhalte, welche Autorinnen und Autoren?
Es sind vor allem drei große Themenbereiche. Krieg gegen die Ukraine, dann eben die queere Thematik im weitesten Sinne, LGBT und Drogen. Und es trifft russische genauso wie ausländische Autoren. Der Duma-Abgeordnete Andrei Alschewskich, er ist im Sicherheitsausschuss der Duma, hat sich kürzlich geäußert. Er hat gesagt, es geht darum, Zitat, die Gesellschaft von all dem Schmutz abzuschirmen, den der Westen uns aufzwingt, Zitat Ende. Und darunter kann im Zweifelsfall ja alles fallen, was dem russischen Regime nicht in den Kram passt.
In besagten Westen sind ja schon viele Literatinnen und Literaten geflohen aus Russland, die leben und schreiben im Ausland. Welche Rolle spielt jetzt die Exilliteratur?
Die wird immer wichtiger. Es gab ja in Berlin im April mit Berlin-Bebelplatz eine erste Buchmesse für russischsprachige Exilschriftsteller. Dort waren mehr als 30 Buch- und Zeitschriftenverlage aus dem Ausland vertreten, russischsprachige Verlage. Die sehen es als ihre Aufgabe, das zu veröffentlichen, was in Russland nicht mehr veröffentlicht werden darf. Und in diesen Verlagen publizieren zum Teil auch Autoren, die noch in Russland leben. Allerdings tun sie das oft unter Pseudonym. Und die Exilverlage versuchen auch weiter, Leser in Russland zu erreichen, mit E-Books, mit digitalen Ausgaben.
Gesine Dornblüt, vielen Dank. Wir sprachen über die jüngsten Maßnahmen der russischen Behörden gegen die Verlagsbranche und den Buchhandel. Wir wechseln zum Film. Heute aber soll es nicht um den glamourösen Auftritt beim Festival gehen. Die Filmfestspiele in Cannes sind ja gerade erst zu Ende gegangen. Es geht auch nicht um die Filmstarts der Woche, denn Kinodonnerstag war gestern, sondern wir wollen mal etwas grundsätzlicher werden und uns einer Disziplin widmen, die es nur im Film gibt und die, so zumindest will es das klassische Hollywood, die wir im Publikum eigentlich nicht bewusst wahrnehmen sollen. Die sogenannte Filmmontage oder wie man früher sagte, der Filmschnitt. Meisterin dieses Fachs in Deutschland ist Bettina Böhler. Im Abspann von etwa 100 Spiel- und Dokumentarfilmen ist ihr Name zu lesen. Seit Jahren in allen Filmen von Christian Petzold, aber auch mit Margarete von Trotter, mit Nicolette Krebitz, mit Oskar Röhler hat sie zusammengearbeitet. Ganz intensiv auch mit Christoph Schlingensief. Die Montage bringe den Film erst zum Leben, hat Bettina Böhler mal gesagt. Und ich habe sie gefragt, was das für eine Art Geburtshilfe ist, die sie da leiste.
Ja, also den Begriff Geburtshilfe mag ich jetzt nicht so, aber gut, man ist ja, man neigt dazu, immer irgendwelche Bilder zu finden heutzutage für Sachen. Ich sage immer drei Säulen im Grunde von einem Film. Das erste ist eben das Drehbuch. Dann eben der ganze Dreh, die Drehabschnitt. Und dann ist das ja aber noch kein Film, sondern dann haben wir das belichtete Material, mit den gespielten Szenen und so weiter. Und das wird dann halt im Prozess der Montage zusammengesetzt. Und da wird der Film halt, erfährt er eben die endgültige Form, die er halt haben soll. Also dann kann man es erst wirklich Film nennen.
Also durch das Drehbuch und durch die Regie ist noch gar nicht alles vorgegeben, wie ich mir das vielleicht als Otto-Normal-Kinobesucherin vorstellen könnte?
Es ist natürlich schon vor, also es ist klar, schon im Drehbuch hat jemand eben eine Vorstellung, das ist die Geschichte so, wie ich sie erzählen will. Dann wird es eben mit den Schauspielern entsprechend auch in dem Stil gefilmt und inszeniert, wie die Regie eben sich das vorstellt. Aber das sind eben alles, sowohl das Schreiben wie auch das Drehen, sind eben Prozesse, die ja lebendig sind und auch beweglich, ja. Und erst in der Montage wird dann eben entschieden, diese Szene geht jetzt in die Richtung und wir nehmen diesen Schauspieler in dem Moment ins On, ja, also On und Off, das sind ja diese Begriffe, nicht? Also On heißt eben ein Schauspieler, der gerade einen Satz sagt, ist im Bild zu sehen. Und oft bedeutet eben, der Schauspieler, der den Satz sagt, ist nicht zu sehen.
Man hört ihn, aber man sieht ihn nicht.
Man hört ihn, aber man sieht ihn nicht, sondern man sieht eben den Gegenspieler zum Beispiel. Und dadurch entsteht ja eine neue Erzählung. Ja? Es entstehen unterschiedliche Emotionen, ob ich eben ein Gesicht sehe mit einem bestimmten Satz, was diesen Satz hört, oder ob ich diesen Menschen sehe, der den Satz spricht.
Mhm. Ja. Wir sprechen jetzt, oder Sie sprechen jetzt von Montage. Ich habe Sie vorgestellt als Filmeditorin. In älteren Filmen, an denen Sie beteiligt waren, stand noch Schnitt Bettina Böhler. Schnitt ist dasselbe wie Montage, nur schöner, internationaler gesagt?
Also Montage ist schöner, internationaler gesagt. Ich finde auch, das ist in Deutschland halt ein riesiges Feld auch, die Begrifflichkeit, was unseren Beruf angeht. Als ich angefangen habe, waren wir die Cutter. Ja? Mhm. Manche sagten eben noch 50er-Jahre-mäßig die Kötter. Ja?
Also was auch völlig klingt auch ein bisschen uncharmant. Ja.
Genau, und aber im Grunde, wenn man eben das englische Wort Cutter nimmt, dann ist das übersetzt einfach ein Teppichmesser, ja? Mhm. Oder eben ein Schneidegerät. Und gleichzeitig ist es so, auch mit dem Begriff Schnitt, es ist ja so, dass wir eben ja nicht nur etwas auseinanderschneiden, sondern die Hauptarbeit ist eben, etwas zusammenzusetzen.
Was sagt denn eigentlich ein Schnitt aus? Ich nenne jetzt doch das Wort Schnitt. Also was sagt die einzelne Montage aus, um es richtig zu formulieren? Sagt die sowas wie Obacht, hier ändert sich was? Oder ist das ein Richtungswechsel in der Geschichte? Kann man das auf den Punkt bringen, was so diese einzelne Montage eigentlich aussagt?
Einerseits kann man sagen, man hat Sequenzen, das ist eben eine Spielsequenz, die eben meinetwegen eine Minute geht oder auch manchmal 5 Minuten innerhalb eines Buchs eben, einer Erzählung. Und da kommt es dann eben drauf an, mit welchem Bild lege ich den Fokus auf das, was innerhalb dieser Sequenz erzählt werden soll, welche Emotion vermittelt werden soll, was der Zuschauer verstehen soll. Ja, was da gerade verhandelt wird zwischen den Protagonisten zum Beispiel.
Also ob man jetzt einen Protagonisten bei einem, nehmen wir mal an, zwei Menschen unterhalten sich, bei einem Dialog über die Schulter schaut und dem anderen ins Gesicht schaut, ob man lange auf dem Gesicht desjenigen ist, der spricht oder womöglich auch nachher zuhört. Genau. All das, darauf nehmen Sie Einfluss.
Genau, das ist das, was die Montage ausmacht. Das heißt, man erzählt im Grunde Emotionen auch durch die Montage. Also natürlich werden die Emotionen auch von den Schauspielern beim Drehen hergestellt, ja. Das ist klar. Aber wie dann dieses Spiel im Film erscheint, ist sehr von der Montage abhängig. Mhm.
Ja. Christoph Schlingensief, mit dem Sie lange auch gearbeitet haben und über den Sie einen Dokumentarfilm gemacht haben, der sagt, wenn ich einen Film schneide, habe ich Macht. Würden Sie das für sich auch in Anspruch nehmen? Haben Sie Macht auf das, was nachher wir Zuschauer im Kino sehen?
Ja, natürlich habe ich wir haben eine bestimmte Macht über diese, auch über die Erzählung und die Emotionen halt auch, ja, vor allen Dingen. Also wie ein Film wirkt oder auch Rhythmus ist natürlich, ja, also wahnsinnig wichtig. Also auch den Rhythmus des Spiels, der ja eben schon auch vorgegeben ist, natürlich durch die Inszenierung oder auch durch die Kameraeinstellung, je nachdem, ob es eine bewegte Kamera ist oder eine feste. Das hat ja alles einen Einfluss auch auf den Rhythmus eines Films. Und diese vorgegebenen Rhythmen wiederum müssen wir erspüren, um dann eben die entsprechenden Längen der einzelnen Filmstreifen, wenn man so will, so festzulegen und dass halt die Emotion entsteht und die Spannung und der Rhythmus, der halt wichtig und richtig für den jeweiligen Film ist.
Sie wählen ja aus einer enormen Materialfülle aus. Alles, was gedreht wurde, ist ja viel, viel mehr, als was nachher womöglich in, weiß ich nicht, 90, 95, 100 Minuten Film zu sehen ist. Ist das der Film von Bettina Böhler, den wir dann sehen? Ist das der Film durch ihre Augen, den wir als Kinopublikum zu sehen bekommen?
Es ist natürlich der Film der Regie, aber ich glaube schon, wenn eine andere Person den Film schneidet, sieht der Film anders aus. Also das, so wie ja auch bei der Kamera genauso, ob das eben der oder die Kamera, Mann oder Frau, dreht, sieht es ja anders aus, als wenn es ein anderer macht. Ja, also das sind eben schon die individuellen kreativen Einflüsse, die wir als Gewerke, so nennt man es ja, eben beim Film natürlich haben.
Die Filmeditorin Bettina Böhler. Das ganze Gespräch mit ihr, 1,5 Stunden lang, können Sie in der Sendung Zwischentöne hören, übermorgen am Sonntag ab 13.30 Uhr hier im Deutschlandfunk oder jetzt schon in der Deutschlandfunk-App. Der weltbekannte Künstler Gerhard Richter erhält 10.000 Euro Schadenersatz. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Susanne Lurweg.
Und zwar hält er sie für unerlaubt veröffentlichte Fotos des Fensters, das Gerhard Richter für den Kölner Dom gestaltet hat und das seit 2007 in der Kirche zu sehen ist. Ein Meisterwerk, so Kritiker. Als Vorlage für die Gestaltung diente eine Arbeit aus Richters Farbtafelzyklus. Eine Bildagentur hatte Fotos aus dem Inneren des Doms in einer Bilddatenbank zur kommerziellen Nutzung angeboten und damit Urheberrechte verletzt. Und unter den angebotenen Bildern waren eben auch solche des Richterfensters. Das Kölner Landgericht forderte zunächst eine Strafe in Höhe von 100.000 Euro. Das Oberlandesgericht reduzierte diese jetzt auf 10.000. Die Arbeiten des britischen Künstlers Banksy finden sich nur selten an prominenten Kunstorten, sondern sind häufig an Häuserwänden oder im Netz zu sehen. Der Künstler, über dessen Herkunft und Aussehen immer wieder spekuliert wird, hat heute auf seinem Instagram-Account ein neues Bild gepostet. Es zeigt einen Leuchtturm. Und darüber sind folgende Worte zu lesen. Ich will das sein, was du in mir gesehen hast. Über die Poesie des Satzes kann man nun genauso streiten wie über den Standort des neuesten Banksy. Der britische Guardian vermutet, dass sich das Kunstwerk in Südfrankreich befindet und erste Agenturen melden, es sei in Marseille. Der Schriftsteller Daniel Kehlmann sieht in den USA eine ähnliche Entwicklung voranschreiten wie zur Zeit des Nationalsozialismus. Es sei erstaunlich, wie schnell sich viele im Land an die neuen Verhältnisse angepasst hätten und wie sehr kulturelle Einrichtungen inzwischen beschnitten würden. Das sagte Daniel Kehlmann heute bei Deutschlandfunk Kultur.
Die Gleichschaltung der Kultur findet drastisch statt. Also es werden Regierungsmittel gestrichen für Voice of America, für PBS, für National Endowment for the Arts ist praktisch tot. Also das heißt Unterstützung für alle Arten von Theateraufführungen. Und dort, wo es noch Unterstützung gibt, müssen die Leute extrem aufpassen, was sie sagen.
Noch so Daniel Kehlmann, müsse immerhin niemand aus der Kultur ins Gefängnis. Sein aktuelles Buch Lichtspiel steht gerade in den USA auch auf den Bestsellerlisten. Ein Grund für die plötzliche Beliebtheit dürfte die Aussage des Schauspielers Robert De Niro sein, der bei den Filmfestspielen in Cannes erzählte, dass er Kehlmanns Buch auf dem Nachttisch liegen habe. Der Roman erzählt die Geschichte des Stummfilmregisseurs Gewi Papst in fiktionalisierter Form. Das komplette Interview mit Daniel Kehlmann können Sie in der Deutschlandfunk-App hören. Der Schlagzeuger Al Foster prägte zusammen mit Miles Davis den Jazz der 70er und 80er Jahre. Er spielte auch mit anderen Größen der Szene wie Herbie Hancock und Joe Henderson. Al Fosters Spiel, so Kritiker, sei gleichzeitig komplex und leichtfüßig gewesen. Er hatte eine sehr große Bandbreite von Bebop über Electric Fusion bis hin zu Straight Ahead Jazz. Nun ist der Jazz-Schlagzeuger im Alter von 82 Jahren gestorben.
Susanne Lurwig mit den Kulturmeldungen. Vielen Dank. Über die aktuelle Lage nach dem Gletscherabbruch in der Schweiz erfahren Sie mehr in den Informationen am Abend nach den Nachrichten um 18 Uhr hier im Programm des Deutschlandfunks. Am Mikrofon von Kultur heute war Maja Elmenreich.